Deutschlandradio Kultur. Breitband. We Radio. Via Radio. Medien und digitale Kultur.
Breitband, eine Stunde Medien und digitale Kultur. Dazu begrüßen Sie hier im Deutschlandradio Kultur ganz herzlich Markus Heidmeier und zuständig für die Netzmusik
Christine Watti.
Unsere Themen an diesem herrlich grauen Vorweihnachtssamstag: Zeitung im Netz, neue Strategien bei Zeit Online. Digitaler Konzertsaal, die Berliner Philharmonie geht online. Netzgeschäfte mit Horoskopen, der Macher von Astro TV bei uns im Porträt. Am Schluss weihnachtet's dann, und das einigermaßen kräftig. Besinnliches und Besinnungsloses im WWW, eine Kuriositätensammlung. Zu Beginn aber erstmal eine kurze Frage an unseren Studiogast Wolfgang Blau. Gibt es in 10 Jahren noch eine gedruckte Zeitung?
Bestimmt, vor allem die Zeit.
Sie sind überzeugt?
Ja.
Keine Frage. Darüber sprechen wir gleich im Topic dieses Samstags, die Zukunft der Zeitung und die Zukunft der Zeit und die neue Strategie bei Zeit Digital. Vorher gibt es aber natürlich feinste Netzmusik, und die hat Christine Watti.
Ja, in der Netzmusik steigern wir uns heute langsam musikalisch in unvermeidlich weihnachtliche Gefilde. Los geht's diesbezüglich noch ganz ungefährlich mit elegantem Jazz-Funk aus Polen, den man aber natürlich auch herunterladen und dann in ein Weihnachtsgeschenk packen kann. Danach passieren wir einen deutschen Musiker namens Paracy, zu dem es eine fast weihnachtlich anmutende, glitzernde MySpace-Erfolgsstory zu erzählen gibt. Und schließlich lassen wir uns dann voll vom Thema Weihnachtsmusik im Netz gefangen nehmen. Ich verspreche aber, auch Letzteres wird nicht allzu klebrig. Jetzt erstmal Funk aus Polen.
Topic. Zeit Online wird also ausgebaut. Zum Februar 2009 startet Zeit Digital. Zu Zeit Digital gehören künftig dann auch tagesspiegel.de und zoomer.de. Chefredakteur für alle drei Portale wird Wolfgang Blau, den ich nochmal ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen darf.
Danke.
Sind Sie jetzt eine Art Zukunftsbeauftragter des Zeitverlages?
Da bin ich nicht allein. Über die Zukunft machen wir uns wirklich alle Gedanken. Und die Zeit ist in einer erfreulichen Ausnahmeposition, dass es der gedruckten Zeit sehr gut geht. Sie hat ein unglaublich erfolgreiches Jahr hinter sich, ist in der Einzelverkaufsauflage sehr erfolgreich, die Abo-Situation ist stabil. Aber das ist eigentlich genau die Situation, in der amerikanische Zeitungen sich im Rückblick wünschen würden, sie hätten schon damals, als es ihnen sehr gut ging, sich auch über ihre digitale Zukunft mehr Gedanken gemacht. Genau das tun wir schon jetzt bei der Zeit und das übrigens nicht nur bei der Zeit, sondern auch beim Tagesspiegel. Dieses Projekt ist gemeinsam entstanden aus den Gesprächen und aus der schon in der Vergangenheit sehr engen Zusammenarbeit von Tagesspiegel, Zeit und auch Zuma.
Wenn Sie jetzt Zeit Online so massiv ausbauen, wie ist denn eigentlich Ihr Verhältnis zu den Printredakteuren im Hause Zeit? Sehen Sie nicht so eine Art Schlange an der Brust, die da genährt wird über lange Zeit und irgendwann werden Sie die Printredaktion ablösen? Oder lässt sich dieser Graben überbrücken?
Der Graben ist gar nicht so groß. Also natürlich fragen sich alle Medienhäuser, Fernsehen wie Print, inwiefern man sich da vielleicht unnötigerweise eine eigene Konkurrenz schafft im Netz, vor allem, wo man dann auch die Inhalte kostenlos hergibt. Aber ich glaube, das Thema ist bei uns durch. Es wird von immer mehr Kollegen gesehen, dass man mit der Website auch Leserinnen und Leser erreicht, die man mit der Zeitung vielleicht noch nicht erreicht, weil sie noch deutlich jünger sind. Und jeder Journalist wird auch gerne von möglichst vielen Menschen gelesen. Und die viel gerühmten, in diesen Tagen oft auch zu Unrecht viel gerühmten Synergien sind tatsächlich sehr stark zwischen einem Wochentitel und einer Website, weil dann wirklich die Website die Tagesaktualität in Zeitqualität begleiten kann. Und da die sogenannte Kannibalisierungsangst nicht so groß ist wie beispielsweise bei einer Tageszeitung, die diese Inhalte am selben Tag auch auf die eigene Website stellt.
Ja, aber legen Sie ja jetzt drei Titel zusammen in eine Redaktion. Das ist tagesspiegel.de, zoomer.de und Zeit Online. Ja. Ist das der Siegeszug der Zentralredaktion oder ist es einfach eine Sparmaßnahme?
Zentralredaktion war ein Wort, das wir immer vermeiden wollten, weil das nicht so ist. Es wird nicht eine große Redaktion sein, aus der dann drei oder vier oder noch mehr Titel produziert werden. Das kann ich mir journalistisch einfach nicht vorstellen. Jeder Redakteur, jede Redakteurin identifiziert sich ja mit ihrer Zeitung, mit ihrer Website. Das ist eine andere Tonalität, ein eigener Sound, das sind eigene Kontakte, die man hat, das sind eigene Themenpräferenzen, die so das eigene Flair jedes Titels ausmachen und das müssen wir auch erhalten.
Aber der Titel Zoomer zum Beispiel verliert ja einige Mitarbeiter, wenn ich das richtig sehe. Die Redaktion wird ja etwas kleiner und Sie werden der Chef sozusagen.
Da kann ich mich jetzt, und ich hoffe, Sie können das auch respektieren, kann ich mich jetzt erstmal nicht zu äußern, wie groß die jeweiligen Teams dann am Ende dieses Prozesses sein werden. Aber das Ziel ist ja ganz klar, eine Struktur zu schaffen, in der Zoomer sich weiterentwickeln kann. Und Zoomer braucht Zeit und Unterstützung, um sich zu entwickeln. Die Idee ist, dass die Hauptredaktion, die große Hauptstadtredaktion von Zeit Online, Tagesspiegel Online und Zoomer.de mit der überregionalen Berichterstattung so versorgt, dass die sich jeweils auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.
Bleiben wir mal bei Zoomer. Das war ja ein groß angelegtes Projekt. Ulrich Wickert als Herausgeber. Nachrichten sollten ganz neu vermittelt werden. Die Idee war, eine Marke, die vollkommen unbelastet ist, ohne jede Hypothek im Netz zu etablieren. Ist das eine Strategie, die weiterhin wirklich sinnvoll erscheint? Oder ist es nicht besser zu sagen, man hat eine Stammmarke, die ist stark, die überträgt man in den Online-Bereich?
Jede Marke ist immer ein Fluch und ein Segen, wenn man ehrlich ist. Weil man auf die Marke immer auch Rücksicht nehmen muss und sehr vorsichtig sein muss. Und im Internet muss man experimentieren können. Deshalb kann ich jedem großen Medienunternehmen nur empfehlen, auch neue Marken zu gründen und das zu versuchen. Die Wachstumserwartungen, die Umsatzerwartungen, die man daran knüpft, sind eine andere Geschichte. Aber man braucht sowas wie Google Labs. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Bei Google ist es ja so, dass die Mitarbeiter angehalten sind, 20% ihrer Arbeitszeit mit Experimenten zu verbringen.
Machen Sie das jetzt auch so zukünftig bei Zeit Online?
Ich glaube nicht.
Dürfen das on air vielleicht nicht sagen.
Ja, die Personaldecke in Online-Redaktionen in Deutschland ist nicht so üppig, dass man da allen den Auftrag geben kann. Ja. Aber es muss, der wichtige Punkt, es muss möglich sein, Fehler zu machen. Es muss möglich sein, Irrwege zu beschreiten und sich korrigieren zu können.
Also Zoomer ist eine Art Labor.
Ja, Zoomer ist ein Labor und Zoomer ist ein Experiment. Und das muss man Zoomer und auch der Verlagsgruppe Holzbrink zugutehalten, ist, das ist ein Unternehmen, das experimentiert. Es ist immer leicht, auf andere mit dem Finger zu zeigen und sagen, haha, war nix. Zoomer ist ein Erfolg. Zoomer ist ein Erfolg in der Hinsicht, dass wir alle Zoomer schon seit einiger Zeit sehr aufmerksam beobachten und sehen, wie die mit ihren Leserinnen und Lesern umgehen. Und also das ist vorbildlich.
Lessons learned, man wertet aus, welche Erfahrungen haben wir gemacht, was können wir daraus lernen?
Ja.
Jetzt hat ja auch der Tagesspiegel offenbar seinen Willen gezeigt, alle Inhalte, die im gedruckten Tagesspiegel erscheinen, auch online first für diese Zeit-Digital-Redaktion verfügbar zu machen. Gilt das auch für alle Zeitartikel zukünftig? Ist das die Strategie, die die Zeitung überlebensfähig macht im Netz, online first?
Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Man kann auch Tagesspiegel und Zeit nicht vergleichen. Die Zeit ist eine Wochenzeitung. Und die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist, dass ein beträchtlicher Teil des Verkaufes, ich glaube, es waren so ungefähr 7-10% des Verkaufes der gedruckten Zeit, noch an dem Mittwoch stattfinden, vor am Donnerstag die neue Ausgabe herauskommt. Das heißt, der Anreiz oder die Motivation, die Inhalte nicht alle schon gleich ins Netz zu stellen, ist sehr groß bei einer Wochenzeitung. Völlig andere Situation als bei einer Tageszeitung, bei der alle Inhalte am nächsten Tag schon von der neuen Ausgabe überholt sind.
Ist denn für Zeit Online zukünftig Paid Content denkbar, also bezahlter Inhalt? Online-Abonnements, einzelne Bezahlung, einzelne Artikel? Das ist etwas, was jetzt mittlerweile doch wieder hoch gehandelt wird. Lange hieß es, alles muss frei sein, das hat Qualität, das ist up-to-date, aber Paid Content scheint ja zurückzukehren.
Woran machen Sie das fest?
Es gibt mehrere Stimmen, die das fordern. Also ich habe gerade noch gelesen, Sascha Lobo sagt, Paid Content, das ist die Zukunft, die einzige Chance, die Titel im Netz auch zu halten.
Ich glaube daran nicht. Zeit Online ist sehr erfolgreich mit Premium-Angeboten, wie zum Beispiel der vertonten Zeit, die Zeit zum Hören. Dafür gibt es sehr, sehr viele zahlende Abonnenten, die das gerne sich die Texte vorlesen lassen, beim Joggen zum Beispiel. Aber Paid Content sehe ich als Zukunftsmodell nur für Fachdienste, zum Beispiel natürlich für das Wall Street Journal, das häufigst zitierte Beispiel. Das muss man aber mit einem Fachdienst wie LexisNexis vergleichen. Denn wenn ich diese Information exklusiv habe, hat es sofortige Auswirkungen für mich als Investor, der ich keiner bin, auf mein Aktienportfolio am nächsten Tag. Wall Street Journal ist insofern auch eine Ausnahme, dass das Durchschnittseinkommen der Wall Street Journal Abonnenten bei über 100.000 Dollar pro Jahr liegt. Den macht dann ein zusätzliches Abo für online auch nichts mehr aus. Es sind auch vor allem Firmenabos.
Kommen wir nochmal vielleicht kurz zu Holzbrink. Die Strategie von Holzbrink. StudiVZ gehört zum Portfolio von Holzbrink. Sind da Kooperationen denkbar zwischen Zeit Online und StudiVZ? Es gibt ja Schwierigkeiten mit StudiVZ. Es wirft keinen Profit ab. Gibt es da Verknüpfungsmöglichkeiten?
Wir denken natürlich darüber nach und wir sind auch im Gespräch miteinander. Worauf wir warten, ist, dass StudiVZ technisch in der Lage ist, diese sogenannte API anzubieten, diese Application Interface, also eine technische Schnittstelle, die es uns auch erlaubt, eigene Anwendungen zu programmieren für StudiVZ.
Wie könnte sowas ganz konkret aussehen? Es gibt einen News-Ticker in meinem Account mit neuesten Zeitnachrichten.
Das wäre schon allein ein RSS-Feed, aber man könnte zum Beispiel auch Themen in Absprache mit Lesern bearbeiten.
Die Leser willigt ein, er sagt, ich interessiere mich für Sport und dann würden große Sportartikel zum Beispiel.
Zum Beispiel. Es gibt auch jetzt schon eine sehr große Gruppe mit meines Wissens über 10.000 Mitgliedern für die gedruckte Zeit auf StudiVZ, wo wir auch immer wieder einzelne Chats veranstalten und mit Leserinnen und Lesern uns unterhalten. Also die Zusammenarbeit ist schon da, auch zwischen Zoomer übrigens und StudiVZ besteht bereits eine enge Zusammenarbeit.
Der zweite große Themenkreis, nutzergenerierte Inhalte. Der Spiegel hat ja eines Tages aufgelegt vor einiger Zeit, sehr erfolgreich. Ein Modell, mit dem er sehr viel eigenen Content recyceln kann, wo er aber auch Nutzer einlädt, Content bereitzustellen. Ist das für Zeit Digital denkbar, dass nutzergenerierte Inhalte eine wirklich wichtige Rolle spielen zukünftig? Oder ist der sogenannte User-Generated Content, also nutzergenerierter Inhalt, ist der überschätzt?
Ich glaube, er ist in dieser Form überschätzt. Und da sehe ich auch eines Tages anders als Sie. Bei eines Tages ist sehr, sehr viel. Ich würde sagen, die große Mehrzahl der Inhalte sind nicht User-generiert, sondern von Redakteuren produziert.
Aber es ist halt eine Möglichkeit, Inhalte zu recyceln in einem attraktiven Umfeld. Man hat ein großes Archiv, das hat sehr kostbare Inhalte. Man schafft es, eben Kontexte zu schaffen, in denen Inhalte wiederholt werden können, aber nicht als bloße Wiederholung auftauchen.
Das stimmt. Das ist wirklich eine hervorragende Idee gewesen eines Tages, weil es dem Spiegel auch erlaubt, sein sehr reiches Archiv an historischen Spiegelausgaben zur Geltung zu bringen. Ein ähnliches Konzept fehlt uns noch, weil wir auch unser Archiv gerade dabei sind, bis 1946 in der Qualität zu erschließen, dass er auch wirklich gut lesbar ist. Über solche Konzepte denken wir nach. Das will ich natürlich heute noch nicht verraten. Aber was nutzergenerierte Inhalte angeht, ist, glaube ich, schon eine gewisse Ernüchterung eingetreten in Deutschland, auch bei den Fernsehsendern. Da hängen auch enorme rechtliche Probleme dran. Wenn uns jemand ein Video schickt mit einem Interview, müssen wir sicherstellen, dass die Person, die da interviewt wurde, auch dieser Veröffentlichung zustimmt.
Und das ist schwierig genug. Eine letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort. Sind neben dem üblichen Online-Angebot und der gedruckten Zeitung weitere Wege denkbar? Intelligentes Papier, mobile Anwendung? Denken Sie über sowas schon nach in Zeit Digital? Haben Sie quasi schon eine kleine Forschungsgruppe, die sich fragt, naja, vielleicht in 15, 20 Jahren gibt es intelligentes Papier in der U-Bahn für die Leute, die weiterhin dieses habitualisierte Lesemoment haben wollen?
Ich glaube, da werden wir schon sehr viel mehr drüber wissen, wenn der Kindle jetzt im Frühjahr auf den Markt kommt, der Amazon, das E-Book von Amazon, auf das ich sehr gespannt bin. Und wir müssen natürlich auch, alle Medienhäuser müssen drüber nachdenken, wie sie ihre Inhalte an allen Wasserlöchern der digitalen Kultur auffindbar machen können. Wir müssen diese Mentalität überwinden, dass alle zu uns kommen müssen, zu unserer Website. Selbstverständlich müssen unsere Inhalte auch auf YouTube an den verschiedenen Social Networks auffindbar sein.
Wolfgang Blau, Chefredakteur von Zeit Digital, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Breitband, Netzmusik.
Ja, heute ein Blick in die Welt der Netlabels und zwar nach Polen. Auf der Suche nach Jazz- oder Funkmusik, die frei herunterladbar ist, bin ich auf Good Netlabels gestoßen. Und hier bloggt ein polnischer Musikliebhaber namens Matam, der Musik verschiedener Netlabels zusammen und dann auch zur Verfügung stellt. Aus der Compilation Footprints folgendes. We'll be right back. Musik aus einer Compilation namens Footprints, polnischer Jazz-Funk, vornehmlich aus den 70ern und 80ern, neu gemixt von einem DJ, der den Namen hat, den ich nicht aussprechen kann, EN2AK, EN2AK vielleicht. Der junge Mann kommt auf jeden Fall aus Polen, sowie auch Matam, das ist derjenige, der goodnetlabels.blogspot.com betreibt. Und diesen komplizierten Link finden Sie auch bei uns auf breitband-online.de. Und dieser Matam, der lässt auf dieser Seite die Musik sprechen. Das klingt natürlich pathetisch, ist aber so. In den Kategorien Jazz, Hip-Hop, Ambient oder Trip-Hop finden sich zahlreiche Veröffentlichungen von Netlabels, von guten Netlabels. Der Name des Blogs ist natürlich Programm aus aller Welt. Da steht auch sonst nicht viel. Das Ganze funktioniert mehr wie eine kleine, feine Musikdatenbank. Man kann das Heruntergeladene zwar noch kommentieren, das tun aber nur weniger. Dafür sind alle empfohlenen Netlabels schick verlinkt und mehr braucht es ja eigentlich auch nicht bei einer solch vielfältigen Musikauswahl. Wir hören nochmal in die Compilation Footprints rein.
Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Weihnachten, das ist ja auch die große Zeit der Jahreshoroskope. Auch in den elektronischen Medien, auch im Netz, wird ja mittlerweile nach Kräften hell gesehen. Glaskugeln, Karten, Kaffeesatz, Räuchern, Pendeln und so weiter. Ganz große Wissenschaft. Ganz vorn dabei im Business der Hellseherei ist der deutsche Sender AstroTV samt zugehöriger Netzplattform. Gegründet wurde das einstige Internet-Startup von Silvius Barth. Kein Esoterikfreak, eher das Gegenteil. Kategorie rationaler Manager. Vera Linz hat den Manager im Unternehmenssitz in Berlin getroffen.
Herzlich willkommen, liebe Schützen, zu Ihrem Dezember-Horoskop. Na, das wird ein Monat für Sie.
Ob dem im Schützen geborenen Silvius Barth die Sterne tatsächlich nützlich sind bei seinem äußerst erfolgreichen Esoterikgeschäft, wir wissen es nicht. Barth, Jahrgang 61, schaut nämlich selbst nicht ins Horoskop.
Nein, ich benutze selbst keine Esoterik-Hotlines, aber ich habe viele Berater im persönlichen und privaten Bereich.
Barth ist ein angenehmer, fast unscheinbarer, nichtsdestotrotz eloquenter Typ. Kurze, dunkle Haare, sanfter Blick, Jeans und Sakko. Mit seiner ruhigen Art kann er gut zuhören, Leute aufschließen und passt so eigentlich ganz gut in die Beraterbranche. Dass er dennoch zur Astrologie kam, war Zufall.
Im Jahre 2000 haben wir Questico gegründet und da hatten wir einen Marktplatz für telefonische Beratung über alle Themen hin aufgebaut. Wir hatten da von Partnerschaftsberatung, Gesundheitsberatung, versucht Rechtsberatung zu machen. Und diese kleine Insel unter Gesundheitsberatung, esoterische Lebensberatung, ist eben am schnellsten gewachsen.
Heute, 8 Jahre später, boomt das Geschäft. AstroTV ist hierzulande in 20 Millionen Haushalten über Kabel und Satellit empfangbar. Die Internetplattform Questico, auf der man gegen Gebühr esoterische Beratung für alle Lebenslagen erhält, hat rund 1 Million registrierte Nutzer. Dieser Erfolg nahm Barth schließlich endgültig die Qual der Wahl. Denn wäre es nach ihm gegangen, es hätte auch jedes andere Thema sein können.
Zum Beispiel Tiermedizin. im Bereich Tiermedizin. Es ist ein riesen Demand anscheinend da, eine riesen Nachfrage da. Wir hatten viele Leute, die nachgefragt haben, wie man am besten seine Wellensittiche wieder in Ordnung bringt. Aber die Esoterik war wesentlich größer gewesen.
Womit wohl auch das Erfolgsgeheimnis Barths gelüftet sein dürfte. Sein Riecher dafür, was Leute wollen, und die eiserne Haltung, dem zu folgen, jenseits aller intellektueller Ansprüche ans Produkt. Ausgefeilt hat der studierte Kaufmann dieses Talent schon früh, bei der Boston Consulting Group und später in der Campbell Soup Company, einem Unternehmen, das, wie der Name schon sagt, Suppen vertreibt. Als klassischer Managertyp war Barth nie lange bei einer Firma. Mit dem Esoterikboom hat sich das geändert.
Ich bin erschüttert darüber, dass ich nach 8 Jahren immer noch in diesem Unternehmen bin. So viel Kontinuität habe ich mir selbst nie zugetraut in meinem Leben. Ich werde aber noch einige Jahre sicherlich hier sein. Und zwar werden wir in Deutschland weiter wachsen. Wir wachsen in Deutschland noch sehr gut. Wir sehen aber jetzt die internationalen Märkte, sind jetzt gerade Marktführer in England geworden, wollen im englischsprachigen Bereich weiter expandieren, sehen aber noch andere Sprachräume, die durchaus spannend sind.
Barth will mit Questico zum Global Player werden, so viel steht fest. USA, Indien, ein Bertelsmann für Esoterik sozusagen. Schon jetzt liegt das Unternehmen weltweit vorn. Und das, obwohl die esoterische Lebensberatung polarisiert. Insbesondere in Deutschland, wo ein kleiner Kulturkampf tobt zwischen Medienwächtern und Feuilletonisten auf der einen und Millionen unbeirrter Konsumenten auf der anderen Seite. Deren Entscheidung etwa für Astro TV ist, gelinde gesagt, nicht immer nachvollziehbar.
So, meine Lieben, wir gehen mit einer schnellen Runde jetzt in den neuen Tag. Es ist Mitternacht, es wird magisch, ich bin für Sie da.
Deutschland sei eben kein esoterikaffiner Markt, sagt Barth und sieht die Diskussion hierzulande gelassen.
Ach, wissen Sie, mit dem Thema Astrologie, da gibt es viele Reibungspunkte. Astrologie ist ein umstrittenes Feld, die Esoterik ist ein umstrittenes Feld, insbesondere in der westlichen Kultur. Es wurden schon Hexen verbrannt, Zauberer haben eigenartige Reputation und natürlich generiert das auch Reibungspunkte und Konflikte, aber das gehört dazu und wir können auch manche Leute nicht überzeugen.
Will er auch nicht und muss er schließlich auch nicht. Nichtsdestotrotz gelingt es Barth immer wieder, sich Freunde zu machen, selbst im gegnerischen Lager. Die Landesmedienanstalten loben ihn als kooperativ, da Barth Kritik an seinem Unternehmen konstruktiv umsetzt. Gerade hat er ein Prepaid-System beschlossen für Kunden, die Gefahr laufen, sich bei der kostenpflichtigen Beratung arm zu telefonieren. Dass man die Zukunft vorhersagen kann, glaubt Barth allerdings nicht. Wohl aber, dass Beratung an sich eine gute Sache ist. Darum will er weitere Felder angehen.
Wahrscheinlich eher Themen, die auch für unsere Zielgruppe interessant sind, wie zum Beispiel Themenbereich Coaching, Gesundheit. Da gibt es ja einen ganzen großen Kreis von Themen, die für unsere Zielgruppe Frauen über 30 interessant sein können. Finanzberatung kommt sicherlich auch dazu, aber halt spezielle Finanzberatung.
Für Frauen über 30 eben. Warum gerade die zu seinen besten Kunden zählen, weiß Barth nicht so genau. In seinem Arbeitsalltag, der sich denkbar unspektakulär im Büro abspielt, geht es vor allem um das Wie. Wie und womit lassen sich neue Kunden gewinnen, die man zufriedenstellen kann? Oder wie sieht es aus um den Seelenfrieden des Familienvaters Silvio Barth, wenn er abends zu Bett geht?
Oh Gott, diese Frage hat mir noch nie gestellt. Ich bin da sehr privat und würde sagen, meine Zufriedenheit nachts um 10 Uhr ist, glaube ich, nicht fürs Radio bestimmt.
Vera Linz über den Seelenfrieden von Silvius Barth.
Breitband, Medien und Meinungen.
Beschützer unter Beschuss. Die Online-Auftritte verschiedener Verbraucherschützer werden derzeit absichtlich behindert. Indem die Täter riesige Mengen von Anfragen an die jeweiligen Server schicken, überlasten sie und sorgen so dafür, dass die Internetseiten nicht mehr erreichbar sind. Experten bezeichnen diese Art von Angriffen als DDoS-Attacken, wobei DDoS für Distributed Denial of Service steht. Auch Portale, die über den Missbrauch von Benutzerdaten aufklären, sollen betroffen sein. Wer hinter diesen Attacken steckt, ist bislang unklar. Bundestrojaner auf dem Wunschzettel. Deutsche Ermittler können Straftäter im Internet nach Überzeugung des Bundeskriminalamts derzeit nicht ausreichend bekämpfen. Wir stoßen mit den klassischen Bekämpfungsinstrumentarien immer stärker an Grenzen, sagte BKA-Präsident Jörg Zierke bei einem Forum zum Thema in Darmstadt. Zierke bezeichnete das umstrittene Recht auf Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen als Voraussetzung für eine wirksame Verfolgung der rasant steigenden Zahl von Straftaten im Internet. In herausragenden Fällen fordert der Zierke für seine Behörde das Recht, schon vor einer Straftat Beweismaterial zu sammeln. Deshalb sei das am Mittwoch vom Vermittlungsausschuss gebilligte BKA-Gesetz für die Arbeit der Ermittler dringend erforderlich. Da hilft nur Löschen. Den größten Teil der weltweit verschickten E-Mails macht unerwünschte Werbung, kurz Spam, aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Volumen des Datenmülls 2008 nahezu gleich geblieben. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass einigen Versendern durch Behörden und Polizei das Handwerk gelegt worden ist. Doch für 2009 sagt das IT-Sicherheitsunternehmen Barracuda Networks eine weitere Steigerung voraus. Im kommenden Jahr werden demnach mehr als 95% des weltweiten E-Mail-Verkehrs Spam sein. Derzeit sind es nur zwischen 90% und 95%. Verbot übersinnlicher Medien. Mentalisten und andere übersinnliche Zauberkünstler werden in Ecuador vom Bildschirm verbannt. Der Nationale Rundfunkrat teilte mit, dass Sendungen oder Werbung mit parapsychologischem Inhalt künftig in Radio und Fernsehen verboten seien. Das Gremium sieht in den Programmen eine Gefahr für die physische und mentale Gesundheit der Bevölkerung. Die Sender haben nun 30 Tage Zeit, um ihre Programme von parapsychologischen Inhalten zu entrümpeln.
Breitband, Netzmusik.
Heute Abend findet in Berlin ein Konzert der Deutsch-Pop-Band Tomte statt. Und im Vorprogramm wird Paracy auf der Bühne stehen. Paracy, dieser Name klingt wie Morrissey. Und Paracy's Songs sind die von Morrissey bzw. die der Smiths. Allerdings auf Ukulele und auf Deutsch. Eine Spaßidee, die aber dank MySpace eine Menge Fans fand. Dieser Song hieß mal November Spawned a Monster, war von Morrissey. Das eben war aber der Münchner Parrissey, nennt das Lied Der November schuf ein Untier. Mehr Musik von ihm auf seiner MySpace-Seite und den Link dazu gibt's auf breitband-online.de.
Ich finde Parrissey ja, wenn ich jetzt 15 wäre, würde ich sagen, das ist ja ganz schön abgefahren, das Zeug, ganz schön krass. Mit 15 haben Freunde von mir jedenfalls Morrissey gehört.
Ja.
Ich habe dann eher so das Kennedys gehört damals, aber da ahnt man ja erstmal, was das wirklich war damals, wenn man das hört. Das ist ja ganz schön schräg. Kann der eigentlich jetzt die Sachen auch zum Download anbieten auf der Seite?
Das ist
ja ein Rechteproblem wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Das ist ein bisschen kompliziert, denn tatsächlich gibt es einen Befürworter dieser Geschichte. Das ist Johnny Marr, der Gitarrist der Smiths. Der findet das super und richtig gut. Morrissey hat sich allerdings noch nicht geäußert, obwohl Parrissey mehrmals versucht hat, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Da ist noch nicht ganz raus, was der eigentlich dazu meint. Das heißt, auch in diesem Fall ist es bei uns auch ein Link zur MySpace-Seite und eben ohne die Möglichkeit zum Download dieser Songs. Das geht tatsächlich nicht. Aber die Geschichte, die hinter Parrissey steckt, die ist tatsächlich sehr hübsch, denn er ist eigentlich gar kein Musiker von Haus aus. Er hat einen Smith-Song mal aus Spaß auf Deutsch aufgenommen für einen Freund. Der fand es super, genauso wie der Rest der Parrissey-Gang. Und die haben ihn dann zu mehr animiert und ihm letztes Jahr gesagt, du könntest das ja mal auf MySpace stellen. Und da hat sich Parrissey gefragt, was, meine Güte, ist MySpace? hat sich das dann mal angeguckt, dieses Portal, und hat ein paar Lieder draufgestellt und das hat er mir sehr nett erzählt. Daraufhin passierte natürlich erstmal nichts. 3-4 Wochen Stille. Parrissey dachte auch, okay, das war's. Aber nach 4 Wochen...
Untergegangen im Kosmos.
Und genau,
1 Million Musiker, die sich da platzieren.
Nur so eine kleine Geschichte, die vielleicht Freunde toll finden und ein paar Fans, aber sonst niemand. Aber nach 3 oder 4 Wochen ging dann eine derartige Welle los. Also Hunderte wollten seine Freunde sein auf MySpace.
Die Geister, die ich rief.
Ja. Und er war dann auch ewig lange in den Charts, in den MySpace-Charts auf den ersten Plätzen. Und es gab dann viele Anfragen tatsächlich von Platten, Labels, von Journalisten und unter anderem eben auch von dem Sänger von Tomte, T.S. Ullmann. Der hat ihn auf einem Konzert in Berlin gesehen und ihn jetzt für 3 Konzerte der aktuellen Tomte-Tour engagiert. Und ich glaube, das wundert Parrissey auch immer noch, dass er plötzlich mit so einer Spaßidee auf der Bühne stehen kann. Aber ohne MySpace hätte das tatsächlich nicht funktioniert.
Also an die Hörer müssen wir sagen, größte Warnung bei Hobbys, es kann daraus ernst werden, wenn man nicht aufpasst.
Das stimmt, da muss man gar nicht
bei jedem Upload immer gründlich nachdenken. Ja.
Was kann daraus werden? Plötzlich steht man auf einer großen Bühne. Wir hören nochmal Parrissey zu, und zwar den Titel Preußisch Blut, Bayerisch Herz.
Preußisch Blut, Bayerisch Herz.
Ja, der Morrissey-Fan weiß, das Original heißt Irish Blood, English Heart. Und sonst übersetzt Parrissey sehr wortwörtlich, aber in diesem Fall hat er tatsächlich den Text ein wenig abgeändert. Hören Sie mal zu.
Preußisch Blut, Bayerisch Herz.
Besprechung.
Sie hören Breitband, digitale Medien und Kultur hier im Deutschlandradio Kultur. Die Bayreuther Festspiele gaben sich ja dieses Jahr ganz zeitgemäß. Zwar nicht auf der Bühne, dafür aber im Netz. Konzerte konnten live im WWW verfolgt werden. Die Berliner Philharmoniker legen jetzt nach. In Zukunft wird jedes Konzert, das das Orchester im eigenen Haus hinterm Potsdamer Platz spielt, aufgezeichnet und übertragen. Für den Rest der Saison stehen die Aufführungen dann im Netz, als Podcast. Hätte das der gute alte Karajan gewusst, der konnte sich ja nur noch auf Videoschallplatte verewigen. Die erste Live-Schaltung gibt es am 6. Januar 2009. Eva-Maria Götz hat sich schon jetzt im digitalen Konzertsaal für uns umgesehen.
Die ganze Idee der digitalen Konzerthalle war, dass Sie, wo auch immer in der Welt Sie sich befinden, bei uns in der Philharmonie sein können. Willkommen bei den Philharmonikern, willkommen bei unseren Konzerten. Seien Sie Mitglied unserer großen Familie und genießen Sie uns in Echtzeit. Enjoy us in real time.
Natürlich ist es so, dass es eine gewisse Abenteuerlust ist, die uns da treibt. Und natürlich ist es auch so, dass wir da einen Sprung ins kalte Wasser machen. Es weiß natürlich überhaupt keiner, wie viele Leute sich dafür interessieren.
Sagt Olaf Manninger, Solocellist der Berliner Philharmoniker und einer der beiden Geschäftsführer der Berlin Phil Media GmbH, die gegründet wurde, um die digitale Konzerthalle zu errichten und zukünftig zu bespielen. In der Hoffnung, dass sich eine neue Zuhörerschaft rund um den Globus ins Netz klingt, wenn in der Herbert-von-Karajan-Straße Nummer 1, mitten in Berlin, abends um 20 Uhr das Licht gedimmt wird und die Musik beginnt.
People just expecting this to be there. Die Leute warten darauf, dabei zu sein, wie beim Wasser. Sie werden es nutzen, wenn sie es brauchen. Und das wird zukünftig immer häufiger der Fall sein. Das wird nicht nur auf kleinen Bildschirmen laufen, sondern auf großen. Das wird alle möglichen Kunstrichtungen betreffen, Filme, was immer sie wollen. Alles wird zu den Leuten ins Haus kommen. Und wir sollten in der Lage sein, den Menschen auch unsere Musik erfahrbar zu machen.
Meint Chefdirigent Sir Simon Rattle. Drei unterschiedliche Übertragungsbandbreiten stehen dem Publikum an den Bildschirmen zur Auswahl. Für die optimale Bildqualität wird eine DSL-Anbindung von ca. 6 Megabyte pro Sekunde benötigt. Dann kann man auch von einem Standardcomputer aus in sicher noch optimierbarer, aber dennoch schon guter Auflösung den Musikern über die schwarz befrackten Schultern in die Noten und dem verzückt lächelnden Chefdirigenten ins Gesicht sehen. Olaf Manninger.
You have to work with available light.
Wir müssen mit dem vorhandenen Licht arbeiten, ohne zusätzliche Scheinwerfer, um es für das Saalpublikum angenehm zu machen. Wir mussten auch eine Lösung für die Kameras finden. Diese sollen so beweglich wie möglich sein, denn wir wollten nicht, dass bei jedem Konzert 10 Kameraleute herumlaufen oder Flying Cams durch den Raum schweben. Das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung.
And this of course has been a big, big challenge.
Aufgenommen werden die Konzerte von 5 Kameras. Ein Regisseur entscheidet über die jeweilige Einstellung. Der Konzertbesucher am Bildschirm kann sich nicht interaktiv an der Auswahl beteiligen. Ihm bleibt die Rolle des passiven Genießers, zumindest so lange, bis technische Neuerungen auch andere Zugriffe ermöglichen. Denn das Projekt steht erst am Anfang und ist durchaus ausbaufähig.
Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wirklich die klassische Welt auszubreiten und aufrechtzuerhalten. Weil alle reden davon, dass die Klassik auch stirbt. Das ist ein Weg, das am Leben wirklich zu erhalten.
Macht Intendantin Pamela Rosenberg dringlich klar. Um der Idee zum Erfolg zu verhelfen und die zurzeit vom Hauptsponsor Deutsche Bank finanzierte GmbH auch wirtschaftlich zu machen, muss das Interesse allerdings groß sein. Berlin Phil Media Geschäftsführer Robert Zimmermann.
Der Erfolg wäre, wenn wir genauso viele Leute im Internet erreichen, wie wir sie hier im Hause erreichen. In 3 Jahren, nicht heute, in 3 Jahren, wenn jedes Konzert in einer Größenordnung von 5.000 bis 7.000 Mal auf der Welt bezahlt angeschaut wird, dann haben wir eine Situation, die uns eine Nachhaltigkeit bescheren kann.
Cellist Olaf Manninger.
Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Distribution von klassischer Musik eher so stattfinden wird, dass der Liebhaber eines Solisten, ob das jetzt Jojo Ma, eine Sophie Mutter oder eines Orchesters wie dem unseren oder den Wienern oder den Amsterdamer Kollegen oder eines Dirigenten, ob das jetzt Sir Sam Rattle, Zubin Mehta, Barenboim oder wer auch immer ist, dass die irgendwann einfach in die Konzertkalender ihrer Lieblings- Solisten, Dirigenten und Orchester gehen, schauen, wo sind die heute, was macht Yo-Yo Ma heute Abend, spielt er Dvorak-Konzert gerade in der Carnegie Hall, dann gehe ich auf die Carnegie Hall, dann kann ich mir ein Ticket kaufen und kann auch aus Berlin vielleicht in der Carnegie Hall live dabei sein.
Wenn es nach Solo-Cellist Olaf Manninger geht, soll es in der Berliner Digitalen Philharmonie zukünftig nicht nur einen Konzertraum geben, sondern auch einen Kinosaal, in dem man sich sämtliche Reportagen, Dokumentationen und Mitschnitte der vergangenen Jahrzehnte ansehen kann. Eine Bibliothek, um in alten Briefen und Programmheften zu blättern, und einen Platz, an dem man sich sämtliche Einspielungen der Philharmoniker anhören kann. Die Zeit der Tonträgerindustrie wäre damit vorbei, meint Sir Simon Rattle.
Maybe the day of the classical recording industry as we have known it is drawing to a close and there's really a new window opening.
Eva-Maria Götz über den digitalen Konzertsaal der Berliner Philharmoniker. Christine, du als Musikexpertin, ist das ein realistisches Konzept? Philharmoniker schicken ihre Konzerte als Sendung ins Netz?
Ich finde es einen total logischen Schritt in die virtuelle Welt hinein und finde, es klingt auch verlockend. Ich kann mir aber noch nicht ganz vorstellen, ob wirklich so viele auf dieses sinnliche Erlebnis, so ein Konzert in echt, selbst anwesend im Konzertsaal zu erleben, verzichten werden und das sich stattdessen dann am Computer tatsächlich anschauen. Also es ist eine tolle Möglichkeit und es bietet so viel und klingt spannend, aber ich bin gespannt.
Es ist vermutlich zusätzlich. Ich glaube, dass Konzertbesucher das nicht eintauschen werden gegen einen Podcast. Ja. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, sich auch einer Zielgruppe zuzuwenden, die vielleicht nicht ins Konzert geht erstmal. Und
das hat
natürlich,
wie
man sieht, ist natürlich auch für viel Presse gesorgt, was natürlich auch für die Philharmoniker wichtig ist.
Das auf jeden Fall.
Breitband, Netzmusik.
Apropos Musik. Wir können es dem Publikum einfach nicht vorenthalten. Auch wir machen Weihnachtsmusik. Mit dem großen Unterschied, wir machen gute Weihnachtsmusik.
Deswegen gibt's jetzt auch die Bescherung am 20. Dezember in Breitband in der Netzmusik. Eben keine Kracher, eher Weihnachtsmusik, die ein bisschen anders klingt als das, was viele in wenigen Tagen unterm Tannenbaum verhunzen werden. Hier zum Beispiel ist Carly Fairbanks aus dem US-Bundesstaat Washington mit einem Song, den sie zum kostenlosen Download ins Netz gestellt hat. Und er heißt Not Too Late.
December and the sky is gray. I'm just waiting for the first snowy day. I can see through the window all the red hats and scarves walking down the street from the just a few more days, I hope it's not too late. I'm waiting to hear the sound of the snow falling on the ground. The streets are clean, the boots are on my feet. Don't leave me here another year. No, don't leave me here another year. Something grand from Saint Nicholas. Maybe a brand new green dress for the holidays. Or a shopping spree at Target and some fine champagne.
Not Too Late, Carly Fairbanks. Den Link zum Song finden Sie auf breitband-online.de und ich wiederum habe ihn im klingenden Adventskalender eines Blogs gefunden, der Lie in the Sound heißt. Und der alleine lohnt sich schon zum Rauf und Runter hören und lesen. Und überhaupt die Geschichte dieses Blogs ist schon so weihnachtlich rührend, dass ich sie kurz erzählen möchte. Denn glaubt man dem, was dabei über uns steht, haben sich hier zwei Leute bei Last.fm kennengelernt, über die User-Profile und im jeweils anderen ihren musikalischen Seelenverwandten gefunden und sich dann in der realen Welt ineinander verliebt.
Und glaubst du's?
Ja.
Da soll mal einer von Entfremdung sprechen aufgrund der Medien. Das ist doch wahre Liebe.
Ich möchte das auch unbedingt glauben. Ich möchte auch, dass es stimmt.
Jetzt schreiben, ich bin davon überzeugt, absolut.
Jetzt schreiben die beiden zusammen über Musik und stellen diese in ihrem Blog Lie in the Sound zur Verfügung für die Welt. So auch den Link zu Carly Fairbanks. Der steckt hinter dem Türchen vom Adventskalender, der sich derzeit auf dem Blog befindet. Und zwar hinter dem Türchen vom 14. Dezember. Und da ist gleich noch ein zweites schönes Weihnachtslied zu finden. Und das kommt von Caroline Fowler.
City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear silver bells. Silver bells,
silver bells,
it's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them ring,
hear them ring.
Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink a bright red and green. As the shoppers run home with their treasures, hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle you hear silver bells,
silver bells,
silver bells,
silver bells.
It's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them ring,
hear them ring.
Soon it will be Christmas Day.
I was doing so good.
I'm really sorry.
Ja, wie angedroht, es weihnachtet auch bei uns nach Kräften. Christine, wir haben uns ja ein paar Kuriositäten zusammengesucht, um die mal am Schluss vorzustellen, wie im Netz Weihnachten zelebriert wird. Vielleicht fängst du einfach mal an.
Ja, also ich habe mich natürlich erstmal auf eine militärische Seite begeben.
Das ist absolut naheliegend. Also das ist das Erste, was ich auch machen würde, auf militärischen Seiten suchen.
Genau. Aber tatsächlich ist die Seite noratsanta.org sehr nett gemacht. Ich mache sie auch in diesem Moment mal auf, denn sie hat einen ganz schönen Sound auch. Denn, geht ja genau, da ist er. Hier gibt es eine schöne Ankündigung. Willkommen beim NORAD-Programm zur Ortung des Weihnachtsmanns. Bisher läuft da nur eine kleine Animation, schön mit Musik, die man jetzt auch hört. Aber in 3 Tagen, 21 Stunden, 5 Minuten und 60 Sekunden
setzt dann NORAD den ganzen Apparat ein, Satelliten und so weiter.
Genau. Wird die Reise des Weihnachtsmanns rund um die Welt gezeigt aus militärischer Sicht. Denn NORAD, das heißt North American Aerospace Defense Command. Und also das ist das nordamerikanische Luft- und Weltraumverteidigungskommando. Und selbst die schauen, was der Weihnachtsmann so macht.
Früher ging es um den Gottesbeweis, heute geht es um den Weihnachtsmannbeweis. Und dafür wird das gesamte Militär der USA und Kanadas eingesetzt. Großartig.
Ja.
Ich habe ein Spiel im Angebot, das heißt Original, da geht es um einen Hasen. Ich starte das jetzt auch mal hier gerade. Da geht es um einen Hasen, den muss ich dann unter solche Glocken bewegen. Dann kann der hochspringen in einer Weihnachtslandschaft. Und ich bin leider, also man muss auf Glocken springen und dann kann man Punkte sammeln und auch gegeneinander spielen. Das ist so ein browserbasiertes Spiel. Ja, ist ein kurzer Zeitvertreib vielleicht für die Menschen, die noch im Büro sitzen müssen, Montag, Dienstag und nicht so viel zu tun haben.
Das ist nicht irgendein Hase. Das ist der Osterhase.
Der Osterhase zu Weihnachten, absolut logisch.
Und auch absolut witzig.
Du musst nachlegen, ich habe ausgeglichen.
Ja, also ich muss noch Weihnachtsgrußkarten schreiben und wie es sich für ein Online-Redaktionsmitglied gehört. Natürlich tue ich das auch nur im
Selbstverständlich.
Netz. Ich werde natürlich keinesfalls eine Postkarte in die Hand nehmen und die beschreiben, das wäre ja auch albern. Zum Beispiel auf elfyourself.com kann man sich derzeit das eigene Foto in einen kleinen Wichtelkopf hineinladen und dann damit Post verschicken.
Das ist wiederum die Beweisführung für Entfremdung durch das Internet. Das sind dann so diese E-Cards, die dann Menschen an ihr gesamtes Adressbuch online verschicken, 500 Adressen, und überall steht dann, ich wünsche dir ganz persönlich sehr schöne Tage. Dann weiß man Bescheid, wie persönlich das Ganze gemeint ist. Ich habe sowas schon erhalten teilweise.
Wo
du wirklich so eine ganz persönliche Anrede, und du siehst, das ist eine E-Card, also ein paar Daten, ein paar Nullen und Einsen, ja, und das war es dann an Persönlichkeit. Ja, zum guten Schluss habe ich auch noch eine Seite im Angebot, die heißt elfster.com, also elfster.com. Das ist so eine Art Online Wichteln. Ist ja mittlerweile, hält das ja auch in Deutschland Einzug, dieses Wichteln. Funktioniert in der Praxis so, eine Gruppe, beispielsweise Familie, Freundeskreis, tut sich zusammen, und um nicht jeden beschenken zu müssen, um den Exzess so ein bisschen in Grenzen zu halten, wird quasi, bringt jeder ein Geschenk mit, was dann über so einen Modus mit Würfeln 1, 2, tauschen, auspacken, wieder zurückgeben, verteilt wird an die Runde.
Yeah.
Das Interessante hier ist bei elfster.com, was es wirklich sogar einigermaßen sinnvoll macht, im Gegensatz zu einigen anderen Sachen, die wir so entdeckt haben, dass man das auch in der Familie machen kann und dass man sozusagen anonymisiert mit dem, den man beschenken muss, was dann im Vorhinein ausgelost wird, dass man erfragen kann, was für Musik findest du interessant, welche Filme magst du, stehst du auf Outdoor-Kleidung, willst du verreisen im nächsten Jahr? So kann man also auch ein bisschen gezielter verschenken, ohne vorher fragen zu müssen, was brauchst du? Aha, du willst dir eine Schallplatte kaufen, hier ist der Gutschein, was ja dann doch irgendwie auch wahnsinnig uninspiriert ist.
Toll.
Wie ist denn die Geschenkpraxis bei dir eigentlich Weihnachten?
Ich schenke nicht so viel, aber auch aus Zeitgründen. Ich bin so ein typisches Weihnachtsstressopfer ich schenke aber tatsächlich grundsätzlich eher lieber dann, wenn ich auch ein Geschenk in dem Moment finde. Und dann schenke ich es aber auch sofort, egal ob Weihnachten, Geburtstag oder sonst was ist. Aber ein paar Kleinigkeiten werde ich natürlich schon verschenken, aber nicht wichteln. Und selbst noch?
Ich gehöre zu denen, die im September so einen hellen Moment haben, wo sie sagen, ach, jetzt kaufe ich ganz stressfrei die Geschenke. Das wird dann innerhalb kürzester Zeit wieder vergessen, dieser Moment. Und jetzt gehe ich gleich los nach der Sendung und kaufe Geschenke.
Im Samstagsstress.
Ich freue mich schon. Das war das Weihnachtsbreitband, die vorletzte Ausgabe 2009. Nach uns kommen jetzt gleich die Nachrichten und dann die Deutschlandrundfahrt. Die kommt natürlich ordnungsgemäß vom Christkindlmarkt in Nürnberg. Mein Name ist Markus Heidmeier. Ich sage schon mal, schöne Tage, machen Sie es gut, kommen Sie gut rein. Und es gibt nochmal Musik von Christine.
Ja, das Gleiche wünsche ich natürlich auch. Und zum Schluss nochmal Soundtrack zur besinnlichen Stimmung. Jetzt aber richtig von der Seite feelslikechristmas.com, der Song O Come Emmanuel. Until the sun